Wir fangen mit der Predigt an. Ich bete einmal zum Anfang, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du meine Worte gebrauchst und dass jeder deine Stimme persönlich hören kann für seine ganz aktuellen Dinge. Danke, dass du bei uns bist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns überführst und dass du uns vergibst und dass du uns annimmst. Amen. Ich habe vor einiger Zeit zwei Predigten, eigentlich drei, zu dem Thema Das Leben ist tragisch gehalten. Ich weiß nicht, ob sich daran jemand noch erinnert, das ist schon bestimmt ein halbes Jahr her. Und ich habe darin versucht, das versucht so ein bisschen die Welt zu erklären, in der wir leben. Ja, wir leben in einer Welt, deren Lebensgrundlage an und für sich tragisch ist. Das klingt total banal, haben wir aber oft nicht so wirklich, ja, ist in unserem Denken nicht wirklich vorhanden. Für uns ist das Normale, wenn alles gut geht. Und wenn dann mal Schwierigkeiten oder irgendwelche doofen Sachen passieren, das sind dann für uns unangenehme Unterbrechungen, die wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Wir im Westen können uns so eine Haltung, wir hier in Deutschland können uns so eine Haltung sogar, da funktioniert so eine Haltung sogar noch, aber in vielen anderen Teilen auf der Welt ist es eher so, dass 90% des Lebens eher nicht so schön ist und die Unterbrechungen sind ab und zu mal die guten. Wir leben da hier so in einer Oase der Glückseligkeit. Aber auch bei uns, selbst bei uns in guten Deutschland, wo wir sehr viel Luxus und Komfort haben, entkommen wir der Tragik nicht. Ja? Das Leben und dieser ganze Planet ist voller Tragik, ist voller Leid, weil wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Ja? Wir haben hier Survival of the Fittest. Der Stärkere gewinnt und der Schwächere hat das Nachsehen. So funktioniert unsere Natur. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wir Menschen können uns für böse Sachen entscheiden. Und dann ihr alle habt bestimmt schon mal Dinge ertragen müssen, für die ihr gar nichts konntet, weil irgendein anderer Spinner sich entschieden hat, Blödsinn zu machen oder weil irgendjemand eine dumme Entscheidung getroffen hat, vielleicht in der Firma oder so, unter der dann alle leiden mussten, extra Arbeit hatten oder wo dann viele Leute die Konsequenzen ausbaden müssen. Wenn jemand sich entscheidet, Amok zu laufen oder sich, was weiß ich, irgendwo mit dem Auto in eine Menschenmenge zu rasen, dann leiden sehr viele Leute darunter, ohne dass sie was dafür können. Das ist auch unsere Welt oder unser Leben. Ja? Das ist ein zweiter Grund, warum die Grundlage unseres Lebens eigentlich tragisch ist. Und der dritte, der ist auch sehr banal. Wir müssen alle sterben. Ja? Jeder hat schon einmal Verwandte, Freunde, geliebte Leute verloren und spätestens da, wenn auch alles andere nicht zutrifft, aber spätestens da werden wir mit Trauer, Leid und Tragik konfrontiert. Ja. Und Jesus ist ja so nett und verheißt jedem Christen Trübsal und Verfolgung, eine Portion und ein Stück. Ja. In Timotheus schreibt Paulus, alle, die fromm und gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. So, ja. Wir können uns darauf einstellen eigentlich. So, dass uns sowas passiert. Oder ich bezeichne das immer so, jeder kriegt sein Paket auf diesem Planeten ab. Und die Frage ist nicht, entkomme ich dem, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um? Habe ich die Kraft, damit umzugehen? Wie kann ich mit dem Leid, was mir in meinem Leben begegnet wird, wie kann ich damit umgehen? Ja. Und das waren so die ersten zwei Predigten, die gingen über dieses Thema, über meine Weltsicht in diesem ganzen Ding. Und wenn wir das realisieren, dass wir in einer Welt leben, wo wir mit Leid und Tragik konfrontiert werden, dann werden wir zwangsweise in Situationen kommen, die traurig sind, die schrecklich sind, die unangenehm sind. Menschen werden uns betrügen. Wir werden die bösen Konsequenzen erdulden müssen. Und in solchen Situationen ist es normal, dass wir Ärger, Frust, Trauer und viele andere negative Gefühle empfinden. Ja? Und darum geht die heutige Predigt. Um unser Umgang mit Ärger und Frustration. Ärger, Wut, Zorn, diese Dinge. Was sagt die Bibel dazu? Was ist das christliche Bild oder die christliche Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen umgehen? Und wir haben hier ein Problem, gerade bei Christen. Also diese Dinge sind ja offensichtlich für jedermann irgendwie unangenehm und negativ. Und gerade bei uns Christen sind die so ein bisschen so Ärger und lieber, ne? Viele Christen, viele Menschen tun so, als ob sie so etwas gar nicht hätten. Oder leugnen diese Gefühle. Oder wir fühlen uns vielleicht schlecht als Christ, wenn wir solche Gefühle erleben. Oder vielleicht sogar Scham. Aber wir brauchen hier einen kleinen Reality-Check. Wenn wir so tun, als ob wir diese Gefühle nicht haben oder nicht durchleben, wenn wir so tun, als ob wir nicht wütend sind in bestimmten Situationen oder traurig oder frustriert, dann belügen wir uns selbst. Ja? Das ist das Erste, was ich sozusagen von uns verlange. Wir müssen uns das erstmal eingestehen. Das fällt manchen ganz leicht. Für manche ist das überhaupt kein Ding, aber für manche ist das auch ein größeres Ding, je nachdem, wie du sozialisiert und aufgewachsen bist und aus welchem christlichen Background du kommst, ist es vielleicht sogar schwierig, dir zuzugestehen, dass du Ärger hast, dass du dich ärgerst, ja, dass du solche Gefühle in dir hast. Das ist das Allererste, was uns klar sein muss. Ja. Und von manchen Predigern wird tatsächlich so ein Bild, oder manchmal kriegt man vielleicht so ein Bild, das machen die Prediger vielleicht gar nicht extra, aber man kriegt so ein Bild, dass wenn ich ein richtiger Superchrist bin, dann schaffe ich es, über diesen ganzen negativen Emotionen zu schweben. Ja? Und ich werde euch beweisen von der Bibel, dass das falsch ist. Selbst Jesus stand nicht über diesen Dingen. Ich habe euch ein paar schöne Stellen rausgesucht, wo ganz deutlich wird, dass selbst Jesus frustriert war oder Ärger hatte und solche Sachen. Ja? Und es gibt natürlich so Ausnahmemomente, ja, gerade wenn man predigt und wenn man unter der Salbung, unter der Leitung des Heiligen Geistes steht, dann fällt es leicht, sich selbst zu beherrschen. Das ist dann kein Problem. Aber das ist ja nicht der Alltag zu Hause, wenn meine Kinder nerven oder ne, wenn meine Frau wieder will, dass ich die 3 Etagen in den Müll runterbringe oder solche Sachen. Das ist ja was ganz anderes. Dann übernimmt ja nicht plötzlich die Salbung und der Heilige Geist und ich bin voll so, ja Gott, ich mache das für dich, ne, alles für den Herrn. So, ne. Das ist dann ja nicht. Deswegen muss man das immer so ein bisschen, ne, auch ich, wenn ich jetzt predige, für mich ist es viel einfacher, über diese Dinge jetzt so zu reden, als morgen sie auszuleben. Ne? Das muss man immer im Blick behalten. In Römer 12, Vers 15, da schreibt Paulus an die Römer, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und mit diesem Vers sagt Paulus im Grunde, ey, liebe Leute, beides gehört zum menschlichen Leben dazu. Das sich freuen gehört dazu und das Weinen gehört auch dazu. Das Positive gehört dazu und das Negative. Und jeder Mensch durchlebt positive Gefühle und durchlebt auch die negativen Gefühle. Gott hat uns so geschaffen, dass wir diese Art von Gefühlen durchleben können. Ja? Und wir müssen uns dem stellen und die entscheidende Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich richtig mit diesen heftigen, extremen Gefühlen wie Ärger oder Wut. Wie gehe ich damit um als Christ? Ja? Darf man sich als Christ ärgern? Darf ich frustriert sein? Ja? Muss ich nicht Gott für alles danken? Ne? Weiß ich denn nicht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Und ich brauche mich doch gar nicht ärgern, dass ich jetzt betrogen wurde. Gott weiß schon, was er damit vorhatte. Und in 10 Jahren wird mir das zum Besten dienen. Das kann alles sein. Das kann alles sein, aber trotzdem hat Gott dich so geschaffen, dass du in dem Moment, wo du Ungerechtigkeit erlebst oder in dem Moment, wo dir solche tragischen Sachen passieren, dass du dich ärgerst, dass du das nicht okay findest. Ja? Ein kluger Mann, dessen Bücher ich sehr schätze, Peter Scacero, schreibt in einem seiner Bücher dazu, viele von uns haben ein Problem, er schreibt das an die Christen, viele von uns haben ein Problem, wenn sich schwierige Gefühle wie Wut oder Traurigkeit einstellen. Unbewusst sind wir der Meinung, dass diese Gefühle nicht richtig sind. Wir glauben, mit uns stimmt etwas nicht, weil wir eigentlich nicht die falschen Sachen fühlen sollten. Ja? Ich kann mich gut erinnern, dass ich vor einigen Jahren genauso gedacht habe. Ja? Zu glauben, dass ein Christ immer über den Dingen steht, ist eine komplett unmenschliche Vorstellung. Und bei Jesus lesen wir so Sachen, dass er auch, wir lesen in der Bibel bei Jesus und auch sogar über Gott, dass er traurig, dass er zornig ist, dass er betrübt ist und sogar frustriert. Ja? In Matthäus 26, da sagt Jesus, 26, Vers 38, da sagt Jesus, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Ja? Und Jesus, als Jesus da vor der Entscheidung steht im Garten Gethsemane, gehe ich wirklich diesen Weg, nehme ich wirklich das Kreuz auf mich oder tue ich das nicht? Das war für ihn nicht so, hey, ich bin ja Gott, easy, Alter, natürlich mache ich das. Ich weiß ja, wofür das alles ist. Ja? Wir sehen aus den Berichten in den Evangelien, dass es für Jesus nicht leicht war, dass es keine leichte Entscheidung war und dass er auch davor zurückgeschreckt ist. Ja? Sonst hätte er nicht dreimal Gott gebeten, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt. Sonst hätte er nicht da Blut und Wasser geschwitzt. Sonst wäre er nicht traurig, dass seine Jünger nicht die innere Kraft haben, ihm beizustehen. Ja? Aber er hat diese ganzen Gefühle da erlebt. Das war ziemlich extrem im Garten. Ne? Gibt auch noch andere nicht so extreme Fälle. In Markus 3, Vers 5, da steht geschrieben, zornig oder wütend sah Jesus einen nach dem anderen an, tief erschüttert über ihre Hartherzigkeit. Ja? Also wenn Menschen unbarmherzig sind, das kann Jesus wütend machen. Hier waren es die Pharisäer, die wollten nicht, dass Jesus einen heilt. Ja? Der Mensch war denen völlig egal, ihnen ging es nur darum, dass Jesus jetzt nicht hier, ne? Die mochten das nicht, wenn Jesus seine Kraft demonstriert. Und hier steht, Jesus war darüber zornig, wütend, ärgerlich über diese Menschen. In 1. Mose 6, Vers 6, da lesen wir, der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Boah, das klingt so, als ob Gott frustriert ist über seine Schöpfung. Ja, das könnte uns sogar so ein bisschen Angst machen, wenn das allmächtigste Wesen auf einmal solche Launen durchlebt. Ne? Oh oh. Ja, und dann lesen wir in Matthäus 16, in 5 bis 12, ist ein ganz interessantes Kapitel, da lese ich mal ein bisschen Matthäus 16, ab Vers 5. Da haben die Jünger gerade richtig krasse Wunder erlebt. Ich glaube, Speisung der 5000 und so war vorher. Die haben Sachen erlebt, wie Jesus das geregelt hat. Genau, Speisung der 4000 war vorher. Und dann steht da, als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, hab Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Jünger sitzen da und denen fällt ein, oh, wir haben Brot vergessen. Jesus redet auch über Sauerteig, kommt ja auch im Brot vor, aber der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer ist offensichtlich metaphorisch gemeint. Ein Bild, was Jesus hier benutzt. Ja. Und Jesus erklärt es ja nachher auch noch, dass er es wirklich so gemeint hat. Aber die Jünger, die waren ja auch noch nicht auf der Bibelschule und hatten auch noch nicht die ganzen Kommentare. Über die Jünger steht hier nur, da machten die Jünger sich untereinander Gedanken und sagten, das sagt er, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Ne, als ob Jesus jemand ist, der nicht direkt Dinge anspricht, sondern der immer so hintenrum so. Macht Jesus eigentlich nie. Jesus spricht immer die Leute direkt an. So, ne? Wenn es irgendein Problem gibt, kommt Jesus und sagt so, hey, ne, wo ist dein Mann oder deine vielen Männer? So, ne, das ist Jesus' Art. Probleme. So, ne? Offensichtlich haben die Jünger Jesus noch nicht so ganz kennengelernt hier. Ja? Als Jesus das aber merkte, sprach er zu ihnen, und Jesus ist total, es ist witzig, wie er reagiert. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Wir haben gerade 4000 Leute gespeist mit ein paar Krümeln. Hallo, geht's noch? Ja? So. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich Jesus wäre, ich würde ganz andere Ausdrücke benutzen hier, ja, als der Herr Luther oder Herr Schlachter, das so, ich weiß nicht, wie es im Urtext steht. Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr nicht und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viel Körbe ihr da aufgehoben habt? Und auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viel Körbe ihr da aufgehoben habt? Warum checkt ihr es denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer hüten sollt? Also das, so wie das hier rüberkommt, klingt das schon so, als ob Jesus so ein bisschen, ja, genervt darüber ist, dass seine Jünger so, ne, komplett auf einer anderen Ebene sind da. Dann gibt es noch vielleicht das berühmteste Beispiel, wo Jesus ärgerlich oder wütend ist, ist bei der Tempelreinigung. Ne? Das ist sehr deutlich. Also, ne? Da steht sogar, dass er die Tische umtrat. Das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, Jesus. Aber, ja. Und später als Erklärung, der Eifer um mein Haus hat mich gefressen. Also, Jesus war von einem Eifer, ja, der hatte Kontrolle über Jesus genommen. Jesus, ne, man könnte so sagen, seine Gefühle sind mit ihm durchgegangen. Und was ist das Interessante daraus? Das war nicht falsch. Ja, das war nicht falsch. Es war keine Sünde. Ja. Und falls dich das verwundert, das ist gut so. Und wir lernen daraus, dass unser Gott kein gefühlskalter Stein ist. Er ist kein stoischer Gott, der komplett unberührt ist. Ja. Unser Gott ist ein Gott, der genauso mitfühlt, mitleidet, der genauso sauer werden kann. Ja. Weil bei Gefühlen ist es wahrscheinlich so, dass wahrscheinlich gibt es das nur im Komplettpaket. Ne? So, Liebe, Hass, das gehört zusammen. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Aber wenn wir Kinder lieben, dann hassen wir auch alles, was diesen Kindern irgendwie Schaden zufügt. Du kannst nicht Kinder lieben und gleichzeitig das auch gut finden, wenn jemand Kinder misshandelt. Das geht nicht. Ja? Wir hassen es, wenn Leute Kinder misshandeln, wenn Leute ungerecht sind. Warum hassen wir das? Weil wir die Kinder lieben. Das kommt in einem Paket. Ja? Und Gott ist heftig emotional. Ja, das lesen wir in der Bibel. Es gibt da noch ein paar mehr Beispiele, aber das reicht jetzt so als Demonstration. Ja? Und ja, ich habe noch ein paar andere Beispiele. David zum Beispiel. Ne? Bei David gibt es ein ganz interessant. Also David und Jeremia, das sind vielleicht so die Menschen in der Bibel, über die man die ausführlichste Schilderung ihres emotionalen Lebens findet. Bei Jeremia war die ganze Zeit mehr oder weniger überfordert und betrübt und traurig. Bei David lesen, wenn wir so die Psalmen und so die Geschichten über ihn angucken, ist es ein ständiges Auf und Ab. Da gibt es eine ganz besondere Geschichte. David wird von Saul durch die Wüste gejagt. Der hat da so eine Gruppe von Leuten um sich. Und Saul möchte ihn am liebsten töten, weil er hat Angst, dass die Prophezeiung sich erfüllt und David der König wird. Und David muss sich verstecken und er muss ja auch irgendwie seine Leute durchfüttern. Das waren auch ein paar, das waren 400 oder so, glaube ich, 300, 400 irgendwie so. Leute hatte er damit sich rum und das ist natürlich nicht so leicht, für diese Leute Proviant zu kriegen. Und dann gibt es hier eine Episode in 1. Samuel 25. Da kommt David, das steht hier, Moment, muss es kurz suchen. Genau, da war ein extrem reicher Mann, Nabal hieß der. Der Name bedeutet Dummkopf. Und seine Frau war Abigail. Die Frau war richtig klug und schön. Der Mann war reich und dumm, steht in der Bibel, ne? Hart und boshaft. Und er war extrem reich und er hat da seine ganzen Schafe scheren lassen und so. Und David dachte sich, hey, ich gehe jetzt mal zu dem und frage ihn, ob er nicht meine Leute versorgen kann oder ob er uns hier irgendwie Platz gibt. Und der Mann war extrem hart, der sagt zu David, du kannst mich mal. Hau bloß ab mit deinen Leuten hier, wehe, du pflückst ja auch nur eine Blume von meinen Feldern, ne? Dann hast du ein Problem. Also seine Antwort ist hier, Nabal antwortete den Knechten David, wer ist denn David und wer ist der Sohn Isais? Heute gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Das ist eine Anspielung, dass er sich vor König Saul versteckt. Soll ich mein Brot und Wasser nehmen und mein Fleisch und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Also, ne, das war seine Antwort. Und diese Antwort, David war ziemlich nett und hat dem auch Schutz und alles geboten und hat auch nett gefragt und so. Diese Antwort lässt das Blut in David zum Kochen bringen. Ja? David wird richtig sauer. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert um. Und David gürtete auch sein Schwert um und es zogen etwa 400 Mann David nach. Und was wollte David machen? Ne? Er wollte die alle Er wollte da ein Massaker anrichten. Also David war so wütend, ja, er war hier bereit, Nabal und seine ganze Family zu killen, einfach so. Ne? Das hat ihn wohl getroffen, dieser Spruch mit, heute gibt es viele Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Ne? Hat ihn wohl ein bisschen getriggert. Die Frau von Nabal war ein bisschen klüger. Die packt sofort Proviant ein, lädt ein paar Esel auf, kommt David entgegen und demütigt sich vor David und sagt so, hey, hier, komm, mein Mann ist ein Idiot, hier, nimm zu essen und ne, vergib uns bitte diese, ne? Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, in der damaligen Kultur, Gastfreundschaftlichkeit, hallo, ja, was dieser Nabal macht, widerspricht auch jeglichen Regeln der damaligen Kultur, also das war wirklich jetzt nicht einfach so, ne? Auf jeden Fall, die Frau entschuldigt sich bei David und dann kommt Davids Antwort und die ist am besten zu lesen in der Schlachterübersetzung. Das ist meiner Meinung nach die einzige Übersetzer, der sich getraut hat, das wörtlich zu übersetzen. Das ist 1. Samuel 25, Vers 32. Ja. Das ist Davids Antwort, nachdem die Frau zu ihm gekommen ist. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten. Also die Frau kommt und demütigt sich vor David und David kommt in diesem Moment zur Besinnung. Sein Ärger kocht runter, ne, seine Wut verpufft, löst sich auf und David sagt, huh, gut, dass du gekommen bist. Ich wäre hier in Blutschuld geraten, ich hätte mich versündigt hier. Das, was ich vorhatte, war überhaupt nicht cool. Ja? So, David war voll im Tunnel, der hat das nicht gemerkt. Und ne, wir wissen ja, was passiert, wenn David im Tunnel ist, dann kann auch mal passieren, ne, da gibt es ja diese andere Geschichte noch, wo David mindestens 9 Monate im Tunnel war, bis er checkt, was er da eigentlich tut. Ja? Also David war schon ein Mann, der von seinen Emotionen heftig durcheinander geworfen, gerüttelt wurde. Ne? Und hier sagt er, gut, dass du gekommen bist und mich davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Und jetzt erzählt in Vers 34, da erklärt David, wie wütend er wirklich war. Denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der an die Wand pisst. Ja, das steht da wörtlich, steht in der Schlachter. Bei Luther steht alles, was männlich ist, ja. Die Tatsache, dass David, das ist eine der wenigen Stellen, wo in der Bibel vulgäre Ausdrücke, es gibt noch ein paar andere, wo auch vulgäre Ausdrücke vorkommen, ja. Die Tatsache, dass David diesen vulgären Ausdruck an die Wand pissen benutzt, ist ein Zeichen dafür, wie aufgewühlt er war. Ja. Weil ich kenne das gut von mir, wenn ich ein bisschen, ne, meine Wortwahl wird dann auch drastischer. Ja. Und da sehen wir hier bei David, puh, der hätte sich. Die entscheidende Frage, ist Wut und Ärger, ist das schon Sünde? Und die Antwort ist nein. Ja. Jesus, Gott hat Wut und Ärger und Gott sündigt nicht. Wut und Ärger ist noch keine Sünde, aber es kann schnell passieren. Ne? Du bist etwas gefährdet, sage ich mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem Wut oder dass du in deinem Ärger etwas tust, wo du dich versündigst oder wo du anderen schadest, ist hoch. Ja? Und David ist froh darüber, dass ihm das nicht passiert. In Epheser 4, Vers 26, den Vers kennt ihr alle, ja? Und da heißt es, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Oder andere Übersetzungen übersetzen das so, zürnt ihr, so sündigt nicht. Und der Vers macht es deutlich, zürnen, sich ärgern, Wut ist an und für sich noch keine Sünde. Aber der Vers macht auch deutlich, wenn du diese heftigen Emotionen durchlebst, kann es schnell passieren, dass du Dinge tust, die nicht cool sind. Ja? Wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Also es ist möglich, ohne Sünde zu zürnen. Bei David war es wirklich ganz, ganz knapp. Ja? Sein Zorn hatte eigentlich schon zur Sünde geführt. Und es gibt andere Beispiele in der Bibel. Das berühmteste ist vielleicht das von Kain. Ja? Da steht auch, Kain wurde sehr wütend und sein Angesicht senkte sich, aber noch hatte er nicht gesündigt. Gott interveniert, Gott sagt so, hey Kain, was ist denn los mit dir? Ne? Warum guckst du so komisch? Warum verändert sich dein Blick? Warum senkt sich dein Angesicht? Ja? Aber Kain tut nichts dagegen. Kain reagiert nicht so wie David. Und Kain zieht das dann, lässt sich in seinem Ärger wegtragen, davontragen und bringt seinen Bruder um. Ja. Zürnen ist noch nicht sündigen. Wenn du Wut, Ärger oder Zorn empfindest, hast du noch nicht gesündigt. Ja. Aber wenn ich diese Emotionen durchlebe, bin ich anfällig dafür, böse Dinge, Sünde zu tun. Ja. Und daraus wird eigentlich deutlich, ich muss meinen Ärger, der muss irgendwo raus. David ist ihn losgeworden, weil auf einmal eine hübsche Frau vor ihm stand, die ihm noch Essen und Wein gebracht hat und sich noch gedemütigt hat. Das glaube ich, dass das funktioniert, ja, aber dafür sollten wir nicht beten, vor allem nicht, wenn wir verheiratet sind. So, ja, das ist nicht die Standardlösung, ja. Das ist nicht, wie wir unseren Zorn und Ärger loswerden, ja, warten auf eine hübsche Frau, die uns einen guten Wein bringt. Nein, es gibt keine Angst, es gibt bessere Lösungen, ja. Aber wir müssen unseren Zorn, der muss irgendwie raus, weil sonst enden wir so wie Kain. Wenn wir das in uns drin behalten, dann wird das irgendwann zur Tat kommen, ja. Epheser 4,26, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Die Sonne soll über eurem Zorn, über eurem Ärger nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Ja, wenn ich diese Verse im Kontext nehme. Ich kann mich ärgern, das ist völlig okay, das ist absolut menschlich, dass du zürnst, dass du dich ärgerst. Ja. Wie lange darfst du dich ärgern? Bis die Sonne untergeht. Ja. Bis dahin sollte dein Ärger irgendwie verrauchen. Warum? Wenn du den Ärger behältst, kann es zu wirklich negativen Taten kommen, ja? Dann kann es sein, dass du dem Teufel dadurch Raum gibst, ja? Weil wenn wir uns ärgern, wenn wir so heftige, das ist nicht nur bei Ärger, es ist bei Frustration, es ist bei Depression, bei extremer Traurigkeit, bei diesen heftigen Emotionen, das muss uns klar sein, da sind wir nicht komplett Herr über uns selbst. Da sind wir sehr leicht, da passiert es sehr leicht, dass wir Dinge tun, die nicht cool sind, ja? Die Sünde sind. Das ist unterschiedlich. Ich glaube, das kann durchaus sein, dass das nicht immer geht. Das meine ich nicht, nein. Nee. Ne? Ich sag mal so, der normale Ehezoff wie du putzt jetzt dem Kind die Windel oder du wickelst jetzt das Kind, nein, du trägst das. Das sollte schon möglich sein, das bis zum Untergang der Sonne hinzukriegen. Ich rede nicht von so, ist klar, es gibt heftige Sachen, irgendwelche Traumatisierungen oder solche Sachen und das kann 2-3 Jahre dauern, bis man da wirklich das alles durch hat. Ja. Ja, ich. Genau. So, aber entscheidend ist, wenn ich Ärger, Zorn, wenn ich solche extremen Gefühle durchlebe, ich kann nicht einfach so tun, als ob die nicht da sind oder als ob die keine Auswirkungen haben. Ich kann die nicht einfach ignorieren. Das geht nicht. Ja? Zorn, Wut und Ärger ist keine Sünde, aber es ist auch halt nicht ganz harmlos. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über unseren Zustand bewusst sind. Viele Leute, das war bei mir auch oft so, man ist sich oft gar nicht bewusst, was empfinde ich eigentlich gerade? Warum bin ich so kurz angebunden? Warum bin ich so genervt? Ja? Weil du dich ärgerst. Das ist vielen gar nicht so bewusst, weil wir haben das oft nicht gelernt, ganz bewusst unsere Gefühle wahrzunehmen. Ja? Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe sehr viel über Gedanken gepredigt, die Gedanken erneuern, die Gedanken, böse Gedanken gefangen nehmen, die Gedanken zu disziplinieren, all dies. Mit Gefühle läuft das fast parallel, das ist genauso. Ja? Wir haben von klein auf gelernt, unser Zimmer aufzuräumen, aber unsere Eltern haben uns nicht beigebracht, das Zimmer hier oben, unser Gehirn, aufzuräumen oder in Ordnung zu halten. Die meisten Menschen lassen alle möglichen Gedanken zu und sind sich nicht klar, dass Gedanken auch durchaus aus einer bösen Quelle kommen können, ja, und diese negativen Gedanken, die haben natürlich negative Resultate. Mit Gefühlen ist das genauso, ja. Ich muss lernen, meine Gefühle, erstmal muss mir klar werden, was fühle ich denn da überhaupt? Ja? Was ist das für ein Gefühl? Ja? Es muss mir klar sein, ich bin gerade extrem frustriert, ich bin gerade traurig, ich bin gerade nicht voll zurechnungsfähig, oder es kann durchaus sein, dass ich jetzt Sachen mache, die nicht cool sind. Das muss mir klar sein, das kann man lernen. Ja? Das ist ein wichtiger Schritt, ja, bevor wir ganz konkrete Handlungsschritte hier sagen, was man tun kann, ist es erstmal wichtig, dass du verstehst, was fühlst du überhaupt oder was durchlebst du. Ja? Viele Christen sagen dann, aber man darf deinen Gefühlen doch nicht trauen. Ja, du darfst doch deinen Gedanken nicht trauen. Die können genauso falsch sein. So, ja? Gefühle oder Gedanken, das ist gar nicht so unterschiedlich. Die Bibel, Jesus sagt, beides kommt aus deinem Herzen. Ja? Es sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille. Ja? Selbst wenn du so stolz auf deine logischen Vernunftschlüsse bist, du kannst richtig logisch weiterdenken, aber wenn deine Grundannahme falsch ist, ja, kannst du auch den besten logischen Schlüssen nicht trauen. Also, nein, du kannst weder deinen Gefühlen noch deinen Gedanken, du kannst auch dir selbst nicht trauen, das werden wir nachher noch sehen. Aber das ist nicht das Problem. Es geht nicht darum, dass du dich von deinen Gefühlen irgendwie lenken oder steuern lässt, sondern dass du einfach weißt, was gerade mit dir passiert. Ja? Du musst verstehen, dass Gefühle ein Teil von dir sind, genauso wie Gedanken ein Teil von dir sind, genauso wie deine Vorstellungskraft ein Teil von dir ist. Ja? Und wenn ich diesen Teil von mir nicht wahrnehme, dann funktioniere ich nicht richtig. Ja? Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir denken, dass wir uns Dinge vorstellen, dass wir Dinge fühlen. Wenn wir einen dieser Bereiche irgendwie negieren oder irgendwie missachten, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn nachher Dinge nicht funktionieren. Und gerade solche negativen Gefühle wie Ärger, Trauer, wir müssen wirklich lernen, die bewusst wahrzunehmen und wissen, was mit uns da passiert. Ja? Und beides, sowohl die Gefühle als auch die Gedanken und Vorstellungskraft übrigens auch, können Einfallstore für den Teufel sein, dass er uns dadurch manipuliert. Ja? Im Epheserbrief lesen wir, dass der Teufel uns durch unsere Begierden und durch unsere Gedanken manipuliert. Ja? Durch unsere Gefühle kann das genauso passieren. Ja? Aber genauso kann auch Gott durch unsere Gedanken, durch unsere Vorstellungskraft oder durch unsere Gefühle zu uns sprechen. Was? Gott spricht durch meine Gefühle zu mir, aber doch nicht durch Wut und Ärger? Doch. Ja, haben wir auch Beispiele in der Bibel für. Ja. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist bei Kain. Ja. Bei Kain lesen wir in 1. Mose 4, Vers 5 und 6, Kain wurde sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Gott benutzt das Gefühl, was Kain durchlebt, um ihn auf etwas aufmerksam zu machen. Ja? Kann bei dir genauso sein. Ja? Es kann sein, dass Gott deine Traurigkeit, deine Depression, dein Ärger, deine Wut, deine Frust benutzt, um dir etwas klarzumachen. Ja? Peter Scacero schreibt dazu, Gott hat uns so geschaffen, dass unser Körper oft schneller reagiert als unsere Seele. Gott spricht zu uns durch einen verkrampften Magen, verspannte Muskeln, Zittern, den Ausstoß von Adrenalin in unserem Blutkreislauf, Kopfschmerzen und einen plötzlich erhöhten Puls. Es kann sein, dass Gott uns mit Hilfe unseres Körpers geradezu anschreit, während wir nach einem geistlichen Signal Ausschau halten. Ja, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ja. Gott kann deine Emotionen benutzen, um dich wachzurütteln oder um dir etwas zu sagen. Deswegen ist es wichtig, dass dir klar ist, was in dir gerade abgeht. Da gibt es andere Beispiele. Die krassesten Beispiele finden wir bei den Propheten. Ne? Bei den Propheten lässt Gott die Propheten das durchleben, was Gott selber fühlt, zum Beispiel bei Hosea. Diesen Herzenszerbruch, dass das Volk Gottes immer wieder verlässt, lässt Gott Hosea durchleben, indem Hosea sagt, er soll eine Prostituierte heiraten, die dann natürlich die Ehe bricht und ihm untreu ist und sowas alles. Das ist ein richtig krasses Beispiel. Anderes Beispiel ist Jona. Jona sitzt in der Wüste, ärgert sich sowieso über Gott, weil Gott irgendwie diese doofen Assyrer retten will, denen Jona am liebsten das Feuer auf den Kopf wünscht. Gott rettet die auch. Jona ist sauer darüber, dass Gott sie rettet. Gott lässt eine Pflanze wachsen. Jona freut sich, dass er angenehmen Schatten hat. Gott lässt die Pflanze verdorren. Jona ist richtig sauer darüber und mault Gott an. Gott benutzt diese Wut, die Jona hat, um Jona seine Gnade zu erklären. Und dann hält Jona die Klappe am Ende. Ja? Aber das sind Beispiele in der Bibel, wie Gott durch extreme Emotionen zu uns sprechen kann. Ja? Es gibt sogar noch ein schlimmeres Beispiel. Psalm 37, es ist nicht klar, von wem der Psalm ist, das steht da nicht. Aber das ist ein ganz, ganz böser Psalm, um den die meisten Christen einen riesen Bogen machen. Ja. Es ist ein Trauerpsalm, eigentlich ein Klagelied. Und das ist ein Psalm, wo das Volk Israel in der Gefangenschaft von Babel ist. Ne? Und er sagt hier: an den Strömen Babels saßen wir und weinten. Und die Leute, die uns gefangen nehmen haben, die machen sich über uns lustig, die spotten über uns und die machen uns fertig und so weiter. Ne? Es ist ein Psalm, wo die ganze Trauer und der ganze Frust ausgepackt wird. Und am Ende des Psalms wird es dann richtig krass. In Vers 8, Tochter Babel, du sollst verwüstet werden, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine Kinder nimmt und am Felsen zerschmettert. Ups. Ja, ups. So, wohl dem, der deine Kinder, Tochter Babel, wohl dem, der deine Kinder nimmt, am Felsen zerschmettert. Wer auch immer diesen Psalm geschrieben hat, der war frustriert. Der war richtig frustriert, der war richtig sauer, ja. Und das Interessante ist, dieser unmenschliche Psalm, wo jeder normale Mensch sagt, du hast sie doch nicht alle. Und ja, und kein normaler Mensch sagt so etwas, ja. Aber dieser Typ, der diesen Psalm geschrieben hat, muss richtig in Rage gewesen sein oder richtig heftige Emotionen durchlebt haben. Und dann schreibt er sowas hin. Und alle Christen und alle Leute denken so, Gott, warum ist das in der Bibel? Können wir das nicht rausstreichen? Was dieser Typ nicht wusste, dass tausende Jahre später Gott eine Menge über Babylon zu sagen hat, zum Beispiel in Offenbarung. Und auf einmal wird klar, Babylon ist jetzt nicht, ne, das Ganze ist bildlich zu verstehen. Da ist nicht eine tatsächliche Mutter mit kleinen Babys, sondern Babylon ist ein riesiges System, was auf der Erde Menschen versklavt, mit Seelenhandel, steht in Offenbarung, was für Unrecht sorgt, was sorgt, dass Menschen leiden. Ja? Und auf einmal verstehen wir das. In Offenbarung lesen wir dann so Sachen, Offenbarung 17,5 lesen wir dann zum Beispiel, Babylon ist die Mutter aller Gräuel. Also was sind ihre Kinder? Was sind die Kinder, die zerschmettert werden sollen? Das sind Gräuel. Gräuel ist ein altdeutsches Wort. Gräuel hat einen ziemlich weiten Bedeutungsumfang. Das bedeutet Verbrechen, Schrecken, Grausamkeit, Bosheit, Ekel, Gewalt, Tat, Verbrechen. Das sind die Kinder von Babylon, die zerschmettert werden soll. Ja? Und das wird hier bildlich dargelegt in diesem Psalm. Das wusste der Psalmist nicht. Der war einfach nur wütend und im Tunnel. Ja? Aber Gott ist so krass, der benutzt sowas. Der benutzt solche extremen Emotionen, sogar um seine Prophezeiungen da aufzuschreiben. Ja? Deswegen denkt man drüber nach, ja? Kann es sein, dass Gott durch meine Gefühle, sogar durch Wut, Ärger und Frust zu mir spricht? Habt ihr darüber schon, also allein diesen Gedanken, den finde ich schon ziemlich krass. Ja? Und um das Ganze abzuschließen, wie gehen wir richtig damit um? Ja? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir als Menschen sowas durchleben werden. Das wird kommen. Ja? Jeder wird früher oder später Frust, Trauer, Ärger, sowas empfinden. Wir müssen lernen, das wahrzunehmen, ja? Weil wir wissen, das muss irgendwie raus. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Wir wollen das nicht ewig in uns haben. Ja? Gott hat mir das auf eine ganz interessante Weise beigebracht. Gott hat mir das beigebracht, mit meinem Ärger und Frust umzugehen durch mein Mathestudium. Ne? Mathestudium kann sehr frustrierend sein, vor allem wenn man lieber Computer zockt, als Vorlesungen nachzuarbeiten. So, dann ist es so, wie es bei mir der Fall war. Und ich hatte mich gerade bekehrt und ich hatte mein Studium schon angefangen und ich hatte dann irgendwie, war ich dann so super geistig und hatte keinen Bock auf mein Studium und dachte, ach Gott, habe mit Gott immer so gehandelt, Gott, lass mich bitte auf die Bibelschule gehen oder irgendwas anderes machen, ich will nicht Mathe studieren. Und ich habe jedes Mal, die Mathe-Vorlesung war ziemlich frustrierend, weil da versteht man nichts. Das versteht man erst, wenn man 2-3 Stunden das alles nacharbeitet. So. Dann bin ich immer in die Uni auf Klo gegangen, habe mich da eingeschlossen und habe Gott erstmal ausführlich erzählt, wie sehr ich das doch alles zum Kotzen finde und dass ich überhaupt keinen Sinn darin sehe und dass ich wirklich keine Lust habe, diesen ganzen Scheiß hier zu machen an der Uni. Das hat doch alles nichts mit deinem Reich zu tun, Gott. Und ich hatte alle möglichen frommen Gründe und habe so Gott meinen ganzen Ärger geklagt. Und ich hatte das wirklich so, das habe ich 3-4 Mal die Woche gemacht. Immer wenn, ich hatte 4 Mathe-Vorlesungen, Analysis, Algebra. Und jedes Mal nach der Vorlesung war ich so frustriert, dass ich erstmal rausgegangen bin, auf Klo gegangen bin und erstmal mit Gott geredet habe. So, und ich habe jetzt erst gemerkt, wie wichtig das ist. Weil was ich da gemacht habe, ich habe mir zugestanden, dass ich diesen ganzen Ärger habe, war ja klar. Ne? Das ist extrem wichtig. Gott sagt, Johannes 4, Vers 23, wir können ihn nur in Geist und in Wahrheit anbeten. In Wahrheit heißt, ich muss echt sein, auch bezüglich mich selbst. Wenn ich so tue, als ob ich diese Gefühle nicht habe, dann belüge ich mich selber. Dann bin ich nicht in der Wahrheit. Wenn ich Gott begegnen will, muss ich in der Wahrheit sein. Das ist absolut wichtig. Ja? So, ich komme zu Gott, ich schütte Gott mein Herz aus, wie es wirklich ist. Ja? Und so insgeheim hatte ich auch gehofft, dass Gott ein bisschen erschrocken ist, so über mich, und ein bisschen Angst hat vor mir. Hatte er nicht. Ja? Ich erzähle Gott, wie sehr das alles... So. Und das Interessante dabei ist, an dieser Übung, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe... Ich konnte da aus dem Klo rausgehen und der Ärger war weg. Es war wie so Ventil öffnen, Druck ablassen. Ja? Später habe ich das bei Menschen gemacht, nicht bei Gott. Das war keine so gute Idee. Die haben immer alle Angst gekriegt, dass ich gleich Amok laufe oder irgendwas anstelle oder so. Ja? Und ich dachte immer so, hey, wieso habt ihr Angst? Ich will nur einmal kurz meinen Ärger hier bei dir abladen. Aber nicht so eine gute Idee. Ja? Gibt vielleicht ein paar Menschen, wo man das machen kann. Ja? Aber das, was ich in meiner Uni unbewusst regelmäßig praktiziert habe, habe ich dann nachher gemerkt, das ist eine gute Art und Weise, den Ärger oder das Ventil aufzumachen und den Ärger, der in mir ist, loszuwerden. Und das empfehle ich euch auch. Ja? Wenn ihr merkt, dass ihr solche Gefühle durchlebt, geht zu Gott. Geht direkt zu Gott und sagt ihm alles. Und sagt es ihm auch ruhig mit unchristlichen Worten. Ja? Je mehr ihr an die Wahrheit kommt, umso besser. Ja? Sagt Gott, wie ihr euch wirklich fühlt. Dann wird es sich, weil Gott kann das ab. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben. Ja? Das Kreuz ist Gottes Müllverbrennungsanlage. Nicht nur für Sünde, sondern auch für Ärger, Frust und Traurigkeit und für all diese Dinge. Ja? 137, die letzten Verse waren diese krassen. Ne? Und ich habe gemerkt, dass es das, was ich da gemacht habe, war ziemlich biblisch, aber wenn ich damals so meinen Christen, ich war damals noch in einer anderen Gemeinde, erzählt habe, dass ich das gemacht habe, dann waren die immer so ein bisschen so, ne? Du kannst doch Gott nicht sagen, dass du jetzt so sauer bist, das sollst du als Christ nicht sein, du kannst Gott auch nicht sagen, dass du sauer auf ihn bist und so. Ja? Die waren immer alle so ein bisschen geschockt. Aber das ist falsch. In der Bibel haben wir sogar Klagelieder als eigenes Genre. Also als eigene musikalische Gattung. Wir haben ein ganzes Buch, was Klagelieder heißt, wo Salomo sich seinen ganzen Frust von der Seele runterschreibt. In so vielen Psalmen haben wir das, wo David sagt, so, boah Gott, mir steht das Wasser bis zum Hals, all den Gottlosen geht es besser als mir, was soll der ganze Mist? Ja? So fängt David an. Und das Erstaunliche an diesem Psalm ist, David endet nicht da. Ja? Ein anderes gutes Beispiel ist Psalm 139, die letzten Verse. Ne? Das ist ein wunderschöner Psalm. Ich danke dir, Gott, dass du mich wunderbar geschaffen hast. Überall bist du, du umgibst mich und so weiter. Und dann am Ende des Psalms so, töte die Gottlosen, ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Auf einmal geht David richtig ab. Ne? Und dann aber kommt das Interessante im nächsten Vers. Erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne ich, wie ich es meine. David hat schon seine Lektion gelernt hier. Ich glaube nicht, dass David diesen Psalm ganz am Anfang geschrieben hat. David hat schon gemerkt, das kann durchaus passieren, dass meine Gefühle mich wegtragen. So, David steht zu seinen Gefühlen, er packt die vor Gott aus, aber gleichzeitig sagt, traut er sich selbst nicht und sagt, okay Gott, bitte hier. Das und das geht mir gerade durch den Kopf, das und das fühle ich gerade, aber guck du mal, ne? Ist das richtig, was ich hier fühle? Ja? David gibt seine ganzen negativen Gefühle in die Hände und Obhut Gottes und Gott durchschaut ihn als ganzen Menschen. Ja? Und ja, wie gehen wir damit um? Ich fasse es kurz zusammen. Zuerst, wir realisieren, dass wir solche Gefühle haben, wir nehmen sie wahr, wir drücken sie irgendwie aus. Ja? Wir gehen damit zu Gott, lassen das alles bei Gott raus, das ist das Zweite, was wir machen. Das Dritte, Ursachenforschung. Gott, warum fühle ich das? Warum fühle ich den Ärger? Willst du mir vielleicht etwas sagen? Benutzt du den Ärger, die Traurigkeit, den Frust, benutzt du das vielleicht, um zu mir zu sprechen? Ja? Das sind die drei ersten Schritte. Ja? Das Wahrnehmen, Realisieren, das bei Gott, den Druck bei Gott ablassen, Ursachenforschung. Ja? Gibt es einen Grund? Heiliger Geist, erforsche mich, prüfe mich. Und das Vierte, es müsst ihr nicht immer machen. Aber wenn es dazu gekommen ist, dass ihr in eurem Ärger, dass euer Ärger oder euer Zorn dazu geführt hat, dass ihr euch versündigt habt, ja, oder dass ihr Dinge getan habt, die nicht cool sind, dann müssen wir die auch aufräumen. Ne? Wahrnehmen, realisieren, Druck bei Gott ablassen, Ursachenforschung und eventuell angerichtete Trümmer aufräumen oder die Konsequenzen auslöffeln. Ja? Wenn wir blöd, das hat David auch immer gemacht. Ja? Wenn wir uns versündigt haben, dann bitten wir bei Gott und bei den Menschen um Vergebung. Ja? Ja. Genau. Danke, Jesus, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind. Danke, dass du uns befähigst, Gefühle zu haben, das ganze Spektrum der Gefühle, dass wir genauso wie du fühlen können. Danke, Jesus, dass du nicht irgendwie sauer oder wütend bist, wenn wir zornig sind. Danke, dass du sogar unseren all das Negative benutzen kannst, um uns zu helfen, um uns beizustehen. Danke, dass du in all dem bei uns bist. Danke, dass du nicht abgeschreckt bist von unseren Depressionen, von unserem Ärger, von unserer Wut, von unserem Frust. Danke, dass du in all dem bei uns bist. Danke, dass du dadurch zu uns sprichst. Und danke, dass du einen Ort geschaffen hast, dein Kreuz, wo wir all das loswerden können, sodass es uns nicht Jahre später immer noch beeinträchtigt. Danke, dass wir das bei deiner Müllverbrennungsanlage, all den Müll, der in unserem Herzen ist, dass wir den auspacken können. Danke, dass wir bei dir all den Druck ablassen können. Danke, dass du so groß bist und so viel Verständnis hast, dass du das alles absorbieren kannst. Danke, dass du uns unendlich liebst und dass du nicht abgestoßen oder abgeschreckt von uns bist. Danke, dass du alle Zeit bei uns bist, selbst wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir solche extremen Emotionen durchmachen. Amen.
Singen das Lied Your Presence is Heaven to Me. Wir haben jetzt keine Präsentation.